Die schöne alte Welt von gestern. Alles hat seinen bestimmten Platz. Alles hat seine bewährte Ordnung. Wäre da nicht diese Moderne?
Lass uns aufhören zu schwärmen und zusammen mit Musil zögerlich unsere Eigenschaften aufgeben.
Philipp, was denkst du, muss passieren, damit ein Stück als unspielbar gilt?
Theaterstück. Ich würde sagen, dass es einfach irgendeine praktische Hürde gibt, die die Dramaturgen, die Schauspieler nicht überwinden können oder einfach nur sehr schwierig überwinden können, dass man einfach nicht mehr checkt, worum es geht in dem Stück oder dass es einfach langweilig ist oder ja, irgendwie sowas.
Ja, also das quasi in der Aufführungspraxis beim Auswendiglernen von Text oder so irgendwie.
Ja,
das, zum Beispiel. Zu schwierig ist, oder ich könnte mir auch vorstellen, mit unspielbar könnte ja auch gemeint sein, dass ein Theater, das nicht in dem Sinne als aufführbar ansieht, also dass man das nicht rausbringen will, weil es keinen Erfolg bringt oder irgendwie sowas. Das könnte ja auch als unspielbar gelten.
Bei dem heutigen Stück war es ja genauso. Nach der Uraufführung galt dieses Stück sehr lange als unspielbar. Und Robert Musil hat dann einen Brief an Franz Bley geschrieben. Willst du es kurz vorlesen?
Merkwürdig, ich höre von vielen Seiten Wirkung der Schwärmer, aber es erschienen keine Rezensionen. Das ist schon so gespenstisch, als sollte ich an meinem eigenen Monument aufgehängt werden.
Also
quasi jetzt von Seiten des Theaters unspielbar, es gab einfach niemanden, der sich für interessiert hat, oder wie?
Sozusagen. Also es geht heute um die Schwärmer von Robert Musil. Und Robert Musil hat das als sein Hauptwerk bezeichnet. Was interessant ist, er ist ja auch selbst Theaterkritiker. Und deswegen fand ich so interessant, was jetzt dieser Theaterkritiker macht, wenn er ein Theaterstück schreiben will oder schreiben soll. Und wie das dann auf die Bühne gebracht werden soll auch. Das fand ich schon sehr interessant.
Ja, hat er dann auf Vorschlag von Alfred Döblin. War das der von Berlin-Alexanderplatz? Oder
ja, jetzt das ist der Autor von Berlin-Alexanderplatz. Hä, woher, warum weißt du das nicht? Hast du noch nicht das Buch gelesen, das ich dir gegeben habe?
Ja, also für den wurde auf jeden Fall der Kleistpreis deswegen zuerkannt.
Ja,
und wegen diesem anspruchsvolle Literaturkritiker haben das schon besprochen und es gelobt nach seiner Erstaufführung im Berliner Theater der Stadt. Und da wurde es dann schon besprochen, aber eben nicht vom breiten Publikum. Also wieder eine typische Musil-Geschichte.
Gut, aber jetzt haben wir zwei Leute, die sich einer Rezension annähern. Das ist schon mal gut, wohl vielleicht so ein bisschen mehr als 100 Jahre später, aber naja.
Meinst du jetzt uns beide, oder wie?
Ja, genau.
Ja, also wir haben ja auch eine Theateraufführung, uns, die auf, im Internet verfügbar ist, angeschaut, die vom Burgtheater. Das wurde, glaube ich, zum 100. Geburtstag, also der war dann schon tot, aber zum 100. Geburtstag von Musil nochmal aufgeführt. Obwohl es eben als unspielbar galt, die haben es dann nochmal gespielt und ich fand, das ist auch sehr gelungen gewesen. Da können wir jetzt auch, bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, auch gleich mal mit dem Inhalt anfangen, oder?
Ja, würde ich sagen.
Bei den Schwärmern befinden wir uns in diesem Stück, befinden wir uns in einem noblen Landhaus in der Nähe einer Großstadt. Und in diesem Haus lebt der erfolgreiche Wissenschaftler Thomas zusammen mit seiner Frau Maria. Sehr sympathisch, dass da nur Vornamen genannt werden und keine Nachnamen. In der ersten Staffel haben wir das immer so gemacht, dass wenn irgendwelche Leute vorkamen, wir die immer nur mit Vornamen genannt haben. Ich glaube, so ein bisschen als Joke oder sowas. Hier ist es einfach schon vom Stück aus so.
Meinst du den Robert einfach?
Der Robby halt.
Der Robby halt, ja.
Für den Robby typischer Manier führen die beiden dann eine Diskussion über Idealismus, inwieweit man in der heutigen oder in der damaligen Zeit noch idealistisch sein kann, bis sie dann von dem Besuch von Marias Schwester Regine und ihrem Liebhaber Anselm unterbrochen werden. Anselm ist nicht nur der Liebhaber von Regine, von der Schwester von Maria, sondern auch ein Jugendfreund von Thomas. Also auch jetzt schon innerhalb der ersten, weiß nicht, was sind das, 20 Minuten oder sowas, haben wir eine unglaubliche Verstrickung zwischen den Personen. Und es wird noch schlimmer.
Genau, da mache ich mal weiter. Wir erfahren nämlich, dass Regine eine besondere Beziehung zu diesem Landhaus hat, der ihr erster Mann, das war, glaube ich, der Johannes, oder? Mit dem sie verheiratet war, hier in diesem Landhaus auch Selbstmord begangen hat. Ist immer noch auf ihr lastet. Das ist so, als würde der Johannes immer noch da sein. Der wird ständig erwähnt auch. Darauf hat sie ein zweites Mal geheiratet. Das ist dann der Josef und der ist Universitätsprofessor. Sehr stabile Karriere auf jeden Fall. Anselm hat aber nun Regine und ihre Begleiterin, das Fräulein Mertens, beredet, Josef zu verlassen, mit ihm zu zu Thomas und Regina aufs Landhaus zu verschwinden. Also eine richtige Flucht von ihrem Ehemann.
Ja, zu Thomas und Maria, einfach das zu
Genau.
verschwinden. Das ist meine Schuld gewesen. Sobald das Paar und das Fräulein dann im Landhaus sind, ist aber Regine Anselm ziemlich egal. Der hat nur noch Augen für Maria. Also die ist mit ihm geflohen und jetzt ist er ihr aber egal. Ist schon ein bisschen heftig. Und jetzt betritt der
Und
Detektiv.
der Mann ist die Frau von Thomas, das muss man auch noch vielleicht dazu sagen, um das hier im Kopf zu behalten.
Genau, ja. Bei den ganzen Verstrickungen werden wir vielleicht die Sachen nochmal wiederholen müssen.
Ja.
Jetzt betritt der Detektiv Stader die Bühne. Der ist natürlich auch in das ganze Ding verflochten und nicht einfach nur ein Detektiv. Er war nämlich mal als Diener für Thomas, er hat nämlich mal als Diener für Thomas und Maria gearbeitet und er hat natürlich, wie könnte es auch anders sein, eine Affäre mit Maria gehabt. Hat dann musste dann das Haus verlassen und hat dann mehrere Jobs gehabt, bis er sich dann schließlich der Wissenschaft zugewendet hat und eine moderne wissenschaftliche Detektei eröffnet hat. Und der wurde jetzt angeheuert, und zwar von Reginas Ehemann Josef, der Universitätsprofessor, die zweite Ehe von Regina. Und der hat ihn beauftragt, in Anselms Leben nach dunklen Flecken zu forschen, zu gucken, wer ist das und ist der wirklich so ein verehrbarer Typ oder kann ich den nicht vielleicht irgendwie durch seine dunkle Vergangenheit fertig machen?
Tja, mal schauen, ob das funktioniert. Also zusammen mit Thomas, die beiden waren ja Jugendfreunde, gelingt es diesem auch, Anselm als notgeilen Lügner zu enttarnen. Der, obwohl er verheiratet ist, das kriegen wir auch erst jetzt mit, also das hat er nicht von vornherein gesagt, der diese schnellen erotischen Abenteuer bei anderen Frauen sucht. Jetzt wissen wir es schon bei Regine und bei Maria ist es genauso. Josef konfrontiert ihn damit persönlich, worauf Anselm flieht und Maria ihn, obwohl die von den Erkenntnissen weiß, auch folgt.
Ja. Als Josef dann durch diese ganze Sachen, die da zutage kommen, von Reginas häufig wechselnden Sexualpartnern erfährt, reist er entrüstet ab. Er hat bisher so angenommen, dass sie eigentlich ziemlich treu ist und das stellt sich jetzt als Gegenteil heraus. Ja. Was soll er da auch? Kann er erstmal abreisen jetzt? Jetzt verlässt auch das verstörte Fräulein Mertens, also die Begleiterin von Regina, das Landhaus, ziemlich entrüstet. Und dadurch sind dann am Ende nur noch Regine und Thomas zurück.
Ja, das Stück endet dann in einem Dialog zwischen Regine und Thomas, in dem sie überlegen, wie fremd und vertraut die beiden gleichzeitig doch sind. Als sich die Gedanken zu einer Lösung zuspitzen, was ist das vielleicht? Keine Ahnung. Rennen die beiden aus dem Zimmer. Wie die beiden also zueinander stehen und was als nächstes passiert, bleibt also offen. Ist es nicht auch so, dass die Fräulein Mertens oder so oder irgendjemand kommt noch rein, oder? Und unterbricht die in ihrer Zweisamkeit noch?
Ja, genau, aber das ist vorher. Also die geht dann
Ja.
ja auch eben.
Ja.
So, also jetzt irgendwie so viel ist jetzt nicht passiert, aber gleichzeitig ist schon ultra viel Verstrickung, ultra komplex. Ich glaube, das müssen wir erstmal auseinandernehmen, oder?
Ja, ab zur Interpretation.
Und Analyse.
Aber bevor wir irgendwie anfangen mit den Verstrickungen, kommen wir erstmal zum Titel. Der kommt noch ein paar Mal vor in der Interpretation. Was hast du zum ersten Mal gedacht? Also, wir haben ja die Werke durchgelesen, haben uns welche rausgesucht und da waren die Schwärmer drinnen. Was dachtest du, worum es da geht?
Ja,
Bevor
also Schwärmer kann man ja auf unterschiedliche Weise ansehen. Also ich habe jetzt ganz oft in nämlich Sekundärliteratur von Schmetterlingen, die da nachts rumschwärmen, gelesen. Daran habe ich absolut nicht gedacht. Ich habe halt an Leute, die über etwas schwärmen, gedacht. Im Sinne von, was habe ich mir da vorgestellt, dass Leute dann irgendwie sich gedacht haben, ja, oder denken in dem Stück vielleicht, so schön könnte die Welt sein oder irgendwie sowas. So habe ich es dann erwartet. Was hast du erwartet?
Ich hatte gedacht, dass irgendwie so, ich habe irgendwo gelesen, dass es eine Dreiecksbeziehung gibt, aber ich glaube, es gibt mehr als nur Dreiecke in diesem Stück, dass irgendwie drei Leute füreinander schwärmen irgendwie. Also ich meine, Robert Musil hat ja auch sehr viel, das sehen wir auch in diesem Stück wieder, Menschenbeziehungen dargestellt. Und ich dachte, jetzt kommt irgendwie halt, keine Ahnung, zwei Männer für eine Frau oder so und dann wollen die da irgendwie rumschwärmen. Das ist jetzt nicht so ganz der Fall, aber so falsch ist es auch nicht. Gut, bei Robert Musil gibt es nur teilweise, wie soll ich sagen, Kreativität. In manchen Bereichen weniger. genau. Und die Schwärmer, ich meine, das ist, wenn man es einfach nur vom Lexikon hernimmt, das bedeutet einfach, dass die Figuren mit einer außergewöhnlichen Begeisterungsfähigkeit für bestimmte Ideen oder Lebensanschauungen oder auch vielleicht Personen da sind. Ich glaube, du hattest eher so gedacht, dass es Ideen und Lebensanschauungen sind, oder? Und ich hatte gedacht, jetzt irgendwie für Personen. Also ich glaube, da haben wir schon in die ähnliche Richtung gedacht. Ich habe dann in einer Sekundärliteraturquelle gefunden, dass der Herr Christian Rogowski meint, dass diese Schwärmer ein abwertendes Etikett von jetzt hier Josef Merten, von der Maria Mertens ist, von dieser, wie ist es hier, Frau und von dem Stader. Also das sind ja so außenstehende Personen und da gibt es so diese Innergruppe von Thomas, Maria, Regine und Anselm und vielleicht noch Johannes und dass die so schwärmen und von den Außen wird es so negativ bezeichnet. Ich glaube, er schreibt dann, als Schwärmer bezeichnet man Menschen, die sich irrational oder künstlich verhielten, die unreif, unverantwortlich, möglicherweise unehrlich und sowohl emotional als auch sexuell ohne Selbstkontrolle seien. Also schon irgendwie sehr negativ auch, oder?
Also ich weiß jetzt nicht, wie er da zu der Erkenntnis kommt, ehrlich gesagt.
Echt? Also ich finde, das ist echt, also es sind halt zwei verschiedene Sachen, oder? Ob man diese...
Wenn man für jemanden schwärmt, meinst du?
Ja, genau. Also und das,
okay.
Gut, vielleicht schwärmen sie nicht. Das schwärmen schon. Gut, über was sie schwärmen, dazu kommen vielleicht später nochmal. Aber die sind ja alle sehr in ihrem Kopf und denken über ganz viel Zeug nach, oder?
Ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass ich oft in Sekundärquellen auch gelesen habe, dass man das wirklich mit Schwärmer, den Schmetterlingen, die da rumschwärmen, in die Richtung überlegt hat. Und es würde ja auch irgendwie passen, so ein nächtlicher Schwärmer, man sagt ja auch, dass man irgendwie nachts durch die Straßen zieht, dann sagt man auch irgendwie Nachtschwärmer oder sowas. Ja. Dass man vom einen zum anderen zieht halt, so könnte man es ja auch sehen, dass hier mal die Beziehung hier eingefangen wird, dann fliegt man darüber zu anderen, dann wird hier die Beziehung eingefangen, damit man hier das Abenteuer erlebt, dass man so hin und her durch die Nacht
schwärmt. Passt das nicht zu Regine oder zu Anselm?
Ja, genau, das meine ich.
Ja, das könnte ja auch negativ gelesen werden von Josef, zum Beispiel seinem zweiten Mann sozusagen, oder von jetzt Stader.
Wird ja auch,
ja, genau, also das dazu, dann passt es ja eigentlich schon in seine Interpretation. Aber es gibt noch eine andere Interpretation, die ich in dieser Quelle gefunden habe, nämlich von Norbert Christian Wolfs. Und sie, die Schwärmer, sind Anhänger einer anderen, einer zweiten Wirklichkeit oder prägnanter formuliert eben Mystiker. Und diese Mystik, ich glaube, das kommt auch ganz gut in diesem Stück rüber, oder wenn es so irgendwie nachts ist oder und es in diesem Landhaus, irgendwie kommt mir schon ein bisschen mystisch teilweise vor. Und ich glaube, Robert Musi, der mag auch gerne das Mystische.
Er spielt ja auch genauso oft mit dem Rationalen und führt es dann
ab. Genau. Weil er muss es ja zumindest ja, gut mögen, ob er es jetzt sich an die Wand hängt, ist was anderes, aber er mag sich damit beschäftigen, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Thomas ist jetzt nicht so ganz überzeugt, so vielleicht wie Musil. Der ist ja Rationalist und der kann nicht mehr mit dem Mystischen anfangen. Anselm wiederum schon, aber der benutzt diese Worte des Mystischen eigentlich nur, um andere zu manipulieren und sich halt durchzuwursteln. Und dann wären wir ja eigentlich auch schon bei den Personen.
Ja, den gibt es alles. Den gibt es alles. Es gibt Thomas. Thomas ist ja erfolgreicher Wissenschaftler, steht so ein bisschen für die Rationalität. Er hat auch in dieser Anfangsdebatte mit dem Idealismus verhält er sich so ein bisschen, dass man sich erstmal denkt, hey, was geht ab? Weil er zum Beispiel das Existieren von jeglichen Idealen ablehnt und er sagt auch oft Sachen und meint dann so, dass es im Gegenteil ist. Also beispielsweise im abschließenden Dialog, wo sie, wie du gemeint hast, dann nochmal von dem Fräulein, als sie dann sagt, dass sie geht, unterbrochen wird. Dort ist es so, dass er und Maria halt sehr eng zusammen sein sind und dann das Fräulein Mertens sagt, hey, irgendwie, ihr seid ein Paar, ihr seid zusammen, ihr habt da irgendwie eine Liebelei am Laufen. Und dann meint er eben, nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben keine Liebelei, sondern es ist, weiß ich nicht, der Hass, so wird es jetzt nicht gesagt, aber so, er sagt halt genau das Gegenteil davon ist der Fall. Und das kommt öfter in dem Stück vor, dass er irgendwas macht und dann aber sagt, nee, ich mache genau das Gegenteil davon. Also er führt diese Rationalität, treibt sie so weit, geht quasi zu diesem Spruch von Sokrates zurück, ich weiß, dass ich nichts weiß, was ja auch ein Paradox ist, dass er diese Rationalität ad absurdum führt, dass er sie in einer Paradoxität ausführt. Zu Ende denkt, wie, oder vom Anfang her denkt, dass es quasi nicht mehr das ist, was wir intuitiv als rational bezeichnen würden.
Ja. Da weiß ich nicht, findest du, dass Maria, also sie ist verheiratet mit Thomas, zu ihm passt oder denkst du, das ist irgendwie eine ganz andere Person?
Wie meinst du das? Verstehe ich nicht.
Naja, passen, denkst du, die beiden passen zusammen als ein Paar? Ist sie auch sehr rational oder ist sie eher so emotional, wenn man das jetzt gegenüberstellt?
Finde ich schwierig zu beantworten. Also ich kann jetzt über Maria nicht so mega viel in dieser Hinsicht sagen. Also
Ja, sie ist ein
sie führt
bisschen
zwar
eher im
auch.
Hintergrund, oder? Sie ist
Also
eher, nicht im Hintergrund, aber sie ist ein bisschen so passiv auch wieder.
sie versteht ihn ja nicht, wenn er diese Pseudo, sag ich mal, oder paradox-rationalen Aussagen trifft. Aber das will ja Thomas auch irgendwie erreichen. Also so gesehen ist sie ein. Nur das Publikum von diesen Aussagen quasi.
Ja. Ich meine, keine Ahnung, ist es jetzt gut, wenn die Ehefrau nur das Publikum ist? Das ist eine andere Frage. Wer
Aber
auch sehr.
ihn versteht ja auch sonst niemand. Also es ist ja nicht so,
Ja,
dass.
ja.
Also er wird ja von niemandem verstanden. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Ehefrau ihn nicht verstehen kann und alle anderen verstehen schon, sondern er steht ja da alleine bei der Rebellion auf verlorenem Posten quasi.
Ein Rebell, wie Musil sich es vorgestellt hat, dass er es gegen die Kulturlosigkeit von allen Leuten oder was. Egal.
Ja, also so ein
Regine.
bisschen wie Camus, er führt die Rebellion gegen das Leben, gegen die Irrationalität. Das fand ich
Ja,
auch.
stimmt. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass er eigentlich so der erste Existenzialist vielleicht ist.
Ja, du hast mich ja mal gefragt, weil ich. Das ist jetzt ein bisschen abgeschwiffen, also weg von den Personen, aber ist ja auch egal, das ist interessant. Du hast mich. Wir haben uns natürlich vorher ausgetauscht, wie es uns gefallen hat. Und ich habe gemeint, dass ich es eigentlich ziemlich cool teilweise fand. Und du hast es nicht verstehen können, was ich daran cool fand. Das war genau das, was ich cool fand. Dass wir hier mit Thomas so einen Rebell gegen die Realität hatten. So ein bisschen jemanden, der sich auflehnt gegen was Abstraktes. Das fand ich ultra cool.
Ja, ich verstehe schon, aber irgendwie, der war, es passiert irgendwie richtig viel in diesem Haus, oder? Also Maria geht halb mit Anselm fremd, dann Anselm, der Jugendfreund, reißt Regine aus ihrer Ehe heraus. Also da passiert richtig, also der könnte ja richtig sauer sein auf jeden, aber er ist es nicht, oder? Er ist
Genau,
irgendwie immer nur
genau.
diese rationale Person
Das
und es hat mich
sind wir
so
fast.
aufgeregt. Also ich verstehe nicht, warum greift er nicht ein? Warum
So
lässt er,
unaufgeregt eher, oder?
ja, warum?
Ja,
Warum ist
das
das
passt ja
so?
wieder voll zu dieser Philosophie, die auch Camus vertritt, ne? Dem ist ja auch gefühlt alles egal. So. Einfach weil er in seinem Rebellentum die Absurdität, in der sie da leben, sieht. Also jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei der These, die wir bei Mann und Eigenschaften schon hatten, dass Musil der erste Existenzialist war. Lol.
Ja, das fand ich ein bisschen. Also, ich finde jede Person irgendwie unsympathisch auf ihre eigene Weise. Und das fand ich zum Beispiel an Thomas unsympathisch, dass er nichts gegen den Status quo macht, der offensichtlich nicht so besonders ist. Und er eigentlich mit als einziger wirklich Macht hat, sie zu ändern. Weil alle anderen sind ein bisschen so verstrickt einfach in sich selbst oder in der Situation.
Ja, es ist ja auch sein Haus. Er ist quasi der Hausherr. Er ist für alles verantwortlich.
Und das fand ich ein bisschen schwach einfach.
bei Maria, sie rennt ja dann auch Anselm, der ja eigentlich als notgeiler Lügner überführt wurde, sogar noch von einem Detektiv, von einem Außenstehenden quasi, obwohl der, wie weit der Außenstehende ist, jetzt ja auch die Frage, wenn der mal mit Maria was hatte. Aber so, sie rennt ihm ja sogar noch nach, sie rennt quasi in ihr Verderben weg von Thomas. Das wird man ihr immer vorwerfen können, obwohl er eigentlich, obwohl sie eigentlich besser wüsste. Also trotz besserem Wissens rennt sie da trotzdem ins Verderben. Also das macht sie auch ein bisschen zu einer tragischen Person und zeigt das hier eigentlich wieder so ein bisschen, ich will nicht so oft absurd sagen, aber das ist ja auch ein bisschen nicht logisch.
Ja. Aber ich glaube, die tragischste Person ist auf jeden Fall Regine. Die hat ja einmal den Tod ihres ersten Mannes gehabt, wo sie ja immer noch mit zu kämpfen hat. Dann ist sie in ihrer Ehe mit Josef nicht so mega zufrieden und dann ihre Affäre geht ihr ja dann auch irgendwie abhanden, also da passiert ja ganz, ganz viel Blödes für sie, oder? Mhm. Und sie habe ich mir auch, sie ist auch ein bisschen, keine Ahnung, ich will nicht sagen weinerlich, aber sie ist auch ein bisschen so dem Schicksal ergeben und ist auch keine aktiv handelnde Person, also das hat mich auch ein bisschen gestört in ihr. Oder auch, dass sie halt das ganze Zeug macht, also die macht ja auf der einen Seite nur schlechtes Zeug, aber macht nichts um, also sie lässt sich von Anselm irgendwo hinführen, aber also wo ist da auch die eigene
sie lässt sich wegführen von einem geregelten Leben, ja, von einem normalen bürgerlichen Leben mit normalen
und regt sich dann irgendwie drüber auf, so, hä, das kann hättest du auch vorher wissen können ein bisschen, aber gut.
Ja, dann haben wir Josef, der eben für genau dieses geregelte bürgerliche Leben so ein bisschen steht, habe ich so das Gefühl. Ich würde sagen, den kann man 1:1 gleichsetzen, oder 1:1 jetzt nicht, aber der ist gefühlt die gleiche Person wie in der Mann und Eigenschaften Hagauer.
Ja, genau. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber ja.
Exakt, ja. Also Josef ist Universitätsprofessor, hoher Beamter in der Unterrichtsverwaltung. Er hat viel geleistet in diesem Gebiet, aber privat ist er rational und super langweilig.
Zumindest wird das gesehen von Regine, oder? Also,
ja, ich glaub, auf dem Publikum. Also jetzt, wenn ich den angeschaut habe, dann war ich jetzt auch nicht so, oh, das ist der coolste Typ hier. Ja. Der coolste Typ Anselm war nämlich Anselm, fand ich.
Ja gut, aber auch der das ist ein Arschloch. Also, das muss man auch sagen.
Ich muss sagen, Anselm betritt die Bühne nicht wie alle anderen Personen durch die Tür, also es ist ja ein Zimmer, die Bühne, zumindest in Burgtheateraufführung, sondern er betritt die Szene durchs Fenster, was ihm in meinen Augen ultra verwegen, so ein bisschen romantisch im Sinne der Gattung, Wandermotiv, sowas, unabhängig, ja, und einfach
spannend,
einfach interessant, selbstbestimmt genau gemacht hat. Ich fand seinen Auftritt am Anfang super cool und am Anfang weiß man auch nicht, was das für ein Typ ist.
Und er hat sich natürlich aber auch sehr widersprochen die ganze Zeit, wenn er irgendwie redet, dass er mal das macht. Also das passiert ja, passt ja auch zu seiner manipulativen Art, oder? Also es passt schon sehr gut zu der Person, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ja, er ist halt ein ziemlich schleimiger Typ. Also wenn man jetzt hier, Thomas sagt nämlich zu Anselm, du gehst auf einem Balkennetz. Es gibt aber Menschen, die von den dazwischenliegenden Löchern angezogen werden, hinunterzublicken. Also Thomas billigt Josef zu, dass er versucht, die Löcher zwischen den Begriffen mit Kompromissen zu überdecken. Also dass er praktisch die ganzen, ja, wie soll ich sagen, die ganzen Normen hat und dann Schlupflöcher versucht sozusagen, oder? Mhm.
Ja. Eine andere Person, die aber gar nicht richtig vorkommt, also sie kommt quasi, sie ist nicht mehr da, sagen wir es mal so, ist Johannes, der erste Mann von Regine. Und er ist tot, er hat Selbstmord begangen, und zwar in diesem Haus. Es wird, glaube ich, nicht gesagt, warum er Selbstmord begangen hat, oder? Also zumindest kann ich mich das nicht erinnern. Es kann aber auch sehr gut gewesen sein, dass ich es einfach überhört habe. Also da passiert ja so viel.
Nee, ich weiß es jetzt auch nicht.
Ich würde einfach mal vermuten, dass es durchaus sein könnte, dass das wieder so eine Geschichte war, wie das hier jetzt passiert ist. Was bedeutet, dass dieses Drama kein akutes, sondern ein chronisches Drama ist. Etwas, das nicht einfach mal nur ebenso passiert ist, sondern das die ganze Zeit passiert.
Inhärent in den Personen vielleicht, dass sie dass das Drama zu den Personen gehört, dass sie überall Drama mitschleppen, wo sie hingehen vielleicht.
Es gibt, also gefühlt gibt es ja auch im echten Leben solche Personen, die einfach immer überall, wo sie sind, Drama machen.
Vielleicht. Dann zum nächsten, zu den zwei weiteren kleineren Rollen, Herr Stade und Fräulein Mertens. Also wir haben ja hier Herr Stade, das ist ja dieser Inhaber des Detektivbüros Newton, also eine wissenschaftliche Kanzlei, Newton, Galilei und Stade, also will er sich mit den Leuten gleichsetzen, Newton und Galilei. Was ich da vielleicht interessant finde, als nur ein Satz zur Interpretation, er wird ja beschrieben, dass er irgendwie Musiker war, dass er, während er Diener im Hause von Thomas war.
Ja, Sänger.
Er dann irgendwie Sänger, genau, Sänger war. Und jetzt ist er Wissenschaftler. Das aus irgendeinem Grund zu haben, hat sich Musilis rausgesucht, dass er sich jetzt von der in Künsten zu den Wissenschaften bewegt. Vielleicht Fall oder Aufstieg eines Herrn Stade.
Ja, was man ja so ein bisschen aufs Bildungsbürgertum vielleicht auch beziehen könnte, die sich dann vielleicht Anfang des Jahrhundertwende weg von Goethe und anderen Künstlern, die aber ja auch schon was mit Naturwissenschaften am Hut hatten, hin zu mehr Rationalismus, mehr Wissenschaft. Psychoanalyse, wie auch immer, gewendet hat, könnte man auch sehen. Gibt noch das Fräulein Mertens, Hausmädchen, sie, würde ich sagen, steht einfach so ein bisschen für diese noch in Ordnung bürgerliche Welt, wo eine bestimmte Moral herrscht.
Die aber eigentlich durch das Stück zerbrochen wird und ein bisschen in irgendeiner Weise auch zerstört wird.
Sie steht ein bisschen verloren auf ihrem Posten, finde ich.
Ja, die passt da nicht so richtig rein. Bisschen, ja.
Aber sie ist auch ein bisschen noch gut, dass sie da ist, damit nicht alles ein komplettes Chaos ausbricht, sondern noch wer drauf schaut, dann muss man sich ja benehmen, wenn noch wer dazu schaut.
Ja. Wollen wir kurz auf den Ort eingehen? Also das ist ja ein Landhaus und das ist das Haus ihrer Jugend. Da ist sehr viel Geschichte dabei. Johannes zum Beispiel hat hier Selbstmord begangen. Es muss ja einen Grund haben, warum Johannes auch dort Selbstmord begangen hat. Also es ist ja nicht einfach so, dass er einfach so überall das macht, sondern es muss ja auch irgendwo einen Grund haben. Und in dieser Sekundärliteratur wurden 4 Metaphern dieses Buches analysiert, das ich vorhin schon erwähnt hatte. Und die können wir jetzt mal kurz durchgehen. Also die 4 Metaphern sind das Schöpfen mit einem Sieb, die Schwärmer, die Gezeiten und das Kartenspielen. Aber fangen wir mal mit den Schwärmern an. Da sagt Thomas zu Josef über Regine etwas, das kannst du gerne mal vorlesen, Konrad.
Für dich gibt es Gesetze, Regeln, Gefühle, auf die man Rücksicht zu nehmen hat. Die hat mit all dem geschöpft wie mit einem Sieb, erstaunt, dass es ihr nie gelingt. Inmitten einer ungeheuren Wohlordnung bleibt etwas in ihr uneingeordnet. Der Keim einer anderen Ordnung, die sie nicht ausdenken wird. Ein Stückchen von noch flüssigen Feuerkern der Schöpfung.
Ja, das ist natürlich interessant. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dieses Bild. Schöpfen mit einem Sieb, also das funktioniert nicht so richtig. Ne? Sodass Regine Erkenntnisse will über Gesetze, über Regeln, Gefühle, wie es im Zitat eben steht, aber schafft es eben nicht, diese zu fassen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, mit einer Gabel eine Suppe zu essen, aber es funktioniert nicht so gut. Und so hat sie halt vielleicht nicht die Weisheit mit einem Löffel, sondern mit einer Gabel gefressen.
Das sind wir fast bei Schopenhauer, der sagt, dass man mit Worten, wenn ich mich recht erinnere, keine Philosophie machen kann.
Sondern nur mit was? Oder, mit Gedanken?
Oder irgendwie sowas in der Art. Ja, dass halt Worte immer dass das halt ungenügend ist, dass man mit Sprache versucht, die Philosophie, die Welt zu begreifen, dass sie immer nur ein Modell sein kann. Ein Abbild der Realität und nicht die Realität selber.
Ja. Hier ist es dann, ich meine, wir müssen ja trotzdem irgendwie mit der Realität klarkommen, oder? Und Regeln finden und so weiter, damit das Zusammenleben auch funktioniert. Und das hat ja auch jeder für sich ein bisschen Regeln, Normen festgelegt und natürlich auch Regine. Aber ja, ich meine, Thomas meint jetzt hier, dass Regines Leben, die hat viele Erfahrungen gemacht vielleicht, aber die meisten passen nicht in ihr Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster, sondern die Erfahrungen sprechen nicht der Norm, die meisten, die sie eben gemacht hat. Genau.
Ja, der nächste Metapher in dieser Interpretation der Quelle meint, wir haben jetzt ja auch schon vorhin überlegt, bei was es sich um die Schwärmer handeln könnte. Hier wird überlegt, dass der Titel aus der Bienenzucht kommen könnte. Schwärmer sind diejenigen Teile des Bienenschwarms, der im Frühling mit der alten Königin den Stock verlässt, um einen neuen Schwarm zu gründen, was ja ein bisschen eine Parabel zu Anselm sein könnte, der ja auch seine eigentliche Ehefrau verlässt und auf der Suche nach Neuem ist, wobei der ja eigentlich auch immer nur kurze Abenteuer sucht, was wir so raussuchen. Ein Bienenschwarm, wenn der herumschwärmt, ist er ohne Ziel und Richtung, bis sich alle Bienen an einem Zweig oder einem Ast sammeln und alle schwärmen nach den Jugendjahren aus und jetzt treffen sie sich dann wieder alle zusammen. Also, dass es vielleicht Zeiten gibt, die im Leben, in einer Kultur, in der man sich auf was festgelegt hat und dass es Zeiten gibt, in denen man vielleicht sehr lose ist und erst wieder sich finden muss. Ja. Was jetzt Moderne passen würde.
Genau. Gehen wir weiter zu der Metapher der Gezeiten. Da sagt Thomas auch noch was ganz Interessantes. Thomas redet so viel die ganze Zeit. Ich glaube, das hat mich auch ein bisschen gestört, dass er die ganze Zeit redet und nicht wirklich viel macht. Willst du es nochmal kurz vorlesen?
Also wie ich immer alles vorlesen muss, man.
Ja.
Ist nicht so der beste Vorleser. Und später half man sich mit kurzfristigen Wechseln wie Werk und Erfolg. Aber noch etwas später wird zum ersten Mal in dir lebendig, dass es niemals 3 und 4 und 12 ist, Uhr ist, sondern ein stummes Steigen und Sinken von Gestirnen um dich. Zum ersten Mal merkst du, dass etwas in dir dem wie Flut und Ebbe folgt, ohne dass du es kennst.
Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Weise ein Gefühl dafür bekommen, wie Robert Musil schreibt durch die paar Zitate. Ich finde, das ist schon ein ganz guter Eindruck. Und du hast es gemocht, das Stück. Interessant. Die Gezeiten sind auf jeden Fall ein Veränderungsprozess.
Das kann mich jetzt nicht so stehen lassen. Oh ja, red mal weiter.
Die Gezeiten sind ja ein Veränderungsprozess, oder? Da kommt Wasser rein, da kommt wieder Wasser weg und so weiter. Und wenn man an einem Tag an so einem Strand ist, dann, ja, okay, gut, dann passiert das und es fühlt sich wie eine Veränderung an, aber ist man ein paar Tage an dem Strand, dann merkt man, das wiederholt sich. Also werden immer die gleichen Elemente wiederholt. Es scheint irgendwie vielleicht wie eine Vorwärtsbewegung so in dem Leben vielleicht zu sein, aber wenn man es hier mit der Metapher der Gezeiten nimmt, ist es ja eigentlich nur eine Auf- und Abwärtsbewegung. Jetzt ist eine Frage, ist eine Wiederholung von Gleichem, wenn es eine Wiederholung von dem Gleichen ist, ist es dann immer noch eine Veränderung? Also es verändert sich ja was, aber es verändert sich ja immer das Gleiche und es wird immer das Gleiche passieren. Ist es dann auch eine Veränderung? Weil je nachdem, wie nah man hineinzoomt, ist es ja eine Veränderung. Aber gut, das ist jetzt eine Frage, die jeder selbst sich beantworten kann in dem philosophischen Teil. Anselm und Maria hingegen, und das jetzt als Thomas, der das ja gesagt hat, denen ist es ja nicht so bewusst, dass es sich alles nur wiederholt. Ihre gemeinsame Flucht ist ja so ein Versuch, eine neue, noch nicht dagewesene Möglichkeit zu realisieren. Aber ich meine, Regine hat ja eigentlich das Gleiche schon gemacht. Also das ist eigentlich auch wieder nur eine Wiederholung.
Ja. Wir haben noch eine letzte Metapher, und zwar die des Kartenspiels. Thomas stellt im Stück die These auf, dass die Persönlichkeit wie ein Kartenspiel wäre. Alle Persönlichkeiten sind nun aus einem eng begrenzten Set von Merkmalen zusammengesetzt. Deshalb ist man eigentlich gar nicht so unterschiedlich, wie man so meinen könnte. Und dadurch möchte er die Ähnlichkeit der Schwärmer untereinander zeigen, insbesondere die zwischen ihm und Anselm suggerieren.
Ja, finde ich auch interessant, dass man sich denkt, dass man ja irgendwie nur verschiedene Möglichkeiten hat, so einen Charakter zusammenzusetzen.
Also,
dass sich vielleicht doch.
Ja, um die Kartenspielmetapher noch ein bisschen rauszubringen, vielleicht, dass man ja nur bestimmte Karten auf der Hand hat, die man spielen kann. Und wenn die, also eine bestimmte Auswahl, und wenn die dann gespielt werden, dann unterscheiden die sich natürlich erstmal offensichtlich, aber wenn alle die gleichen Karten auf der Hand haben, ist eigentlich alles gleich. So ein bisschen die Philosophie von Plotin vielleicht.
Plotin? Wer ist Plotin?
ein Philosoph aus dem 3. Jahrhundert. Über den können wir ein anderes Mal reden.
Interessant. Ich dachte, du hast dich nur versprochen, wolltest Plato sagen. Aber gut.
Nee, über den habe ich gestern einen Podcast gehört. Deswegen war ich jetzt gerade so präsent. Deswegen musste ich das jetzt raushauen. So kleiner Flex zwischendurch.
Was ich noch ganz interessant fand, ist, dass sie sich ja eigentlich darüber austauschen, wie damals die Jugend war. Ich glaube, die sind alle noch ein bisschen, ich will nicht sagen gefangen, aber die denken noch irgendwie sehr zusammen, also denken noch sehr darüber nach, als sie zusammen in der Jugend waren. Das sind ja alles Jugendfreunde und jeder erinnert sich ein bisschen anders und jeder denkt natürlich, dass seine Erinnerung die richtige ist. Und sie reden ja auch einiges über damals und was seitdem auch passiert ist. Interessant ist, dass der Erste Weltkrieg nicht erwähnt wird, dass es 1921 passiert. Ja gut, das war jetzt...
Nee, veröffentlicht, oder? Also auf
ja, aber veröffentlicht, ja. Aber ja. Könnte man ja davon ausgehen, dass vielleicht der Erste Weltkrieg irgendwie erwähnt wird zumindest, aber es wird er nicht. Und das aber
er hat ja, glaube ich, auch viel früher schon angefangen damit zu schreiben, oder? Ihr hatten es ja in der Biografie gesagt, wann er damit angefangen hat. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr.
Ja, also ich meine, der hat bestimmt auch vorher damit... Aber trotzdem könnte man den Krieg ja irgendwie... Also es könnte auch sein, dass viele Jugendfreunde sind bestimmt auch im Ersten Weltkrieg gestorben. Also und das passiert ja auch nicht hier drinnen.
Ich glaube, das war ja eben, also wie ich jetzt Musil einschätzen würde, quasi ein universelles Werk schaffen wollte und nicht bezogen auf eine bestimmte... Gut,
aber Krieg war zu dem Zeitpunkt auch ein universeller Teil von dem Leben, ja. Oder?
Ja, und ich meine, es gibt ja auch, weiß ich nicht, hier... Nichts Neues im Westen, oder wie es heißt.
Im Westen nichts Neues,
wo ja auch über einen spezifischen Krieg geht, wo ja aber auch universelle Botschaften drin vermittelt werden können. Also, ja.
Aber man könnte auf jeden Fall ein bisschen anmerken, dass Musil war auch ein bisschen kriegsbegeistert auf jeden Fall. Und genau, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum er es nicht erwähnt hat. Interessant ist, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben ja alle Leute, die vielleicht Jugendfreunde hatten und die sind jetzt irgendwo anders. Manche haben sich so entwickelt, andere haben sich so entwickelt. Anselm hat sich in so eine ganz bestimmte Art entwickelt, anders als jetzt vielleicht Thomas oder Regine oder irgendwer. Und ich würde sagen, eher zum Schlechten. Also der verführt ja die Leute zur Ehebrechung. Das ist ja zu der Zeitpunkt auch ein sehr... schlechte Sache, heute immer noch eigentlich. Aber trotzdem positiv gesehen, weil er eben ein alter Jugendfreund ist von Thomas. Das ist so ein bisschen Schwärmen über die Kameraden, oder? Also, ach, den kenne ich noch von früher. Nicht so schlimm. Der war gut. So, ne? Und dann wird man vielleicht über die Fehler hinwegsehen, die man gemacht hat.
Ja, du hast gemeint, das ist ja schon eher schlecht. Ich würde sagen, ein Stück würde es gar nicht mal so als ultra schlecht dargestellt. Also da kann ich jetzt gleich
mit meiner... Warum?
Gesamtinterpretation kommen, was ich mir zu dem Stück insgesamt gedacht habe, was ich daraus mitgenommen habe. Und zwar erleben wir ja in diesem Drama ein Drama innerhalb einer bestimmten Schicht, innerhalb der bildungsbürgerlichen Mittelschicht, die ja vor allem zu der Zeit damals eigentlich für bestimmte Ideale steht. Also nach Kant, nach Goethe, dieses ganze Wissen, das hier erarbeitet wurde, das war denen ja alles bekannt. Und da hat man sich dann auf eine bestimmte Lebensart und Weise geeinigt. Und genauso in Klientel haben wir hier vor uns. Es wird jetzt aber schon zu Beginn klar gemacht, dass diese inzwischen, also in der Moderne oder wie auch immer, unter anderem durch die Wissenschaft verloren gegangen sind. Also ich weiß nicht, wie man das zur Wissenschaft zählt, aber zum Beispiel durch Nietzsche sind ja einfach bestimmte Annahmen, die man vorher hatte, zum Beispiel bezüglich Religion, die vorher einfach gestanden waren, verloren gegangen. Und daraus folgt jetzt das, was wir hier sehen, nämlich eine verwirrte, orientierungslose Gesellschaft, in der alles drunter und drüber geht. Es wird aber eben auch, wie wir vorhin geredet haben, darüber geredet, dass nach dieser Bienenschwann-Logik etwas, das auseinandergeht, dann wieder zusammenkommt und es sich irgendwann dann vielleicht wieder Richtung Ordnung entwickelt, dass man eben aber aktuell in der Phase ist, wo man sich neu orientieren muss. Das ist ja, klingt jetzt erstmal schlecht. Wir haben gerade eine Zeit, wo es orientierungslos ist. Es klingt aber ja auch gewissermaßen gut im Sinne von, wir machen jetzt mal alles neu, wir tun mal das Alte hinterfragen, wir tun das mitnehmen, auf eine konservative Art und Weise vielleicht, so Weitergabe des Feuers und nicht Bewahrung der Asche. Wir tun das mitnehmen, was gut ist, und das, was schlecht ist, tun wir hinter uns lassen. Das könnte man eben als gut oder als schlecht ansehen. Diese Frage, ob das gut oder schlecht ist, diese Entwicklung, die hier aufgezeigt wird, um die dieses Stück geht, das bleibt jetzt hier aber offen, in dem Sinne, dass das Ende offen bleibt. Weil am Ende geht es ja um diesen Zwiespalt eben, wie viel haben wir gemeinsam, wie viel haben wir unterschiedlich zwischen Regine und Thomas. Und das bleibt ja offen. Es wird ja nicht gesagt, okay, wir haben es auseinanderentwickelt und jetzt entwickeln wir zusammen, in dem Sinne, dass die jetzt einfach die Paare getauscht haben, die Partner getauscht haben. Und es wird auch nicht gesagt, dass das jetzt komplett auseinandergegangen ist und die eben nicht wieder zusammengefunden hat, im Sinne von, dass die jetzt sich alle getrennt haben und alle einzeln leben, sondern es wird offen gelassen. Und das finde ich eigentlich recht cool, beziehungsweise da muss man halt selber drüber nachdenken. Das ist auch ein bisschen faul, könnte man auch sagen. Ja. Finde es auf jeden Fall interessant, Gedanken. Da habe ich jetzt noch nicht so viele andere Bücher oder so drüber schreiben hören.
Okay, interessant. Ich gehe mal ein bisschen eine kritische Sicht an die Sache heran. Wie du gesagt hast, das hat mich ein bisschen inspiriert, was du gesagt hast, nämlich, dass das ja hier irgendwie kein Ideal hat. Es hat auch irgendwie keine Konsequenzen, oder? Und keiner findet es irgendwie schlecht, dass jetzt die Partner getauscht werden. Das ist ja irgendwie was Normales, was vielleicht in der Moderne, in den modernen Gedanken okay ist, weil wir müssen ja unsere neuen Ideale schaffen, da können wir nicht die alten vielleicht einfach weiter benutzen. Aber wenn wir hier keine Konsequenzen und keine Ideale haben, welche Bedeutung hat das dann für unsere Welt? Also die sind ja auch überhaupt nicht involviert miteinander. Also die sind ja auch nicht sauer auf sich. Aber wenn man, ich verstehe nicht, warum die nicht sauer sind oder warum die nicht agieren und so weiter. Und dann frage ich mich, das ist irgendwie so fern, so komikhaft, also komisch im Sinne von absurd. Was das denn für eine Bedeutung für uns hat. Weil ich weiß nicht, also das ist eine, will ich jetzt eine Frage an dich stellen. Denkst du, dass diese Menschen, die Musil hier schreibt in diesem Theaterstück, denkst du, so wird, so könnte es auch passieren, dass sie so emotionslos vielleicht sind, dass sie so
Also meinst du jetzt
idealistisch
echt oder
sind?
wie?
Ja, also würdest du sagen, ja, das sind eigentlich normale Menschen und so, solche Leute habe ich eigentlich auch schon genauso getroffen, weil denkst du, naja gut, ein bisschen überdramatisiert oder ein bisschen so halt. Eine absurde Welt wird hier geschaffen.
Ja, letzteres denke ich. Also ich glaube, Leute, die zu so hochtrabenden philosophischen Überlegungen wie Thomas in der Lage sind. Ich glaube, das ist ein bestimmter Typ, Art von Mensch. Und ich glaube, diese Typ, Art von Mensch ist nicht die Überschneidung zu Leuten, die eben. Es gibt ja Leute, die so super, wie soll ich sagen, spontan drauf sind oder so.
Ja.
Also. Die halt, bei denen es drunter und drüber geht, sage ich mal so. Und ich glaube, diese Schnittmenge an Menschen ist nicht besonders groß. Also ich meine, klar, es gibt den Stereotyp des verwirrten Wissenschaftlers, aber ich würde sagen, das ist auf eine andere Art und Weise verwirrt, auf eine liebevolle Art und Weise dann vielleicht eher und weniger, dass es im Leben drunter und drüber geht. Also ich glaube, Leute, die im Kopf viel Ordnung haben, viele rationale Überlegungen haben, die haben auch in ihrem Leben viel Ordnung und viele rationale Überlegungen. Und es gibt eher wenige Leute, die im Kopf viel Ordnung haben, aber in ihrem Leben wenig.
Okay, sehr gut. Interessant auf jeden Fall. Das wäre soweit meine Sache, aber eine Sache möchte ich noch fragen, vielleicht als Abschlussfrage.
Habe ich auch noch eine für dich.
Sehr gut. Warum mochtest du das Stück? Das haben wir jetzt schon so häufig angesprochen, dass du das ganz gut fandest. Ich so ein bisschen meh. Woran liegt das?
Ja gut, ich habe es ja im Prinzip
Überzeugt mich.
vorhin schon erklärt, dass dieser rebellische Thomas, der auf eine Art und Weise den Existenzialismus von Camus auslebt, vor Camus, das fand ich cool. Also, dass wir jemanden haben, dem im Prinzip alles egal ist, aber nicht auf eine depressive Art und Weise, so, ah, scheiß auf die Welt, mir ist alles egal, sondern aus einer rationalen, philosophischen Art und Weise, aus einer geistigen Haltung heraus. So, mir kann alles passieren und es ist mir egal und ich bin trotzdem glücklich, so in der Art. Also,
Eine
jemand,
stoische Art fast.
ja, in die Richtung, genau. Also, diese Haltung fand ich super cool. Egal, was mir passiert, ich kann damit umgehen. Das unglaubliches Selbstbewusstsein, unglaubliches, ja, eine super coole, das heißt cool, so, es gibt bestimmt etwas bessere Einstellungen zum Leben, als die wir hier gezeigt bekommen, aber eine schon sehr interessante Einstellung zum Leben, die uns hier präsentiert wurde. Und deswegen hat mir das gefallen. Ich muss auch dazu sagen, dass bei dem Burgtheater, die Aufführung da, ich fand ultra witzig, dass es halt ein Stück ist, das, also dem ist gleich 1980 oder so aufgeführt. Und das Stück ist ja von 21, also haben die das 60 Jahre quasi danach aufgeführt. Und ich gucke das jetzt nochmal mit, weiß nicht, 50 Jahre oder so Verzögerung an. Also war es so ein bisschen eine Zeitreise in der Zeitreise. Also, wie haben sich Leute von früher die Leute von noch früher vorgestellt? So ein bisschen so mit den Kostümen und so. Und ich fand die Kostüme einfach auch so cool, wie die einfach mit Anzug und so rumgelaufen sind und sowas. Das sieht man zum Beispiel auf heutigen Theaterbühnen irgendwie, ist dann teilweise irgendwie nicht, hat nicht mehr den Schick, wie das da jetzt in dieser Aufführung hatte. Und deswegen hat mir das ziemlich gefallen. Oder warum hat es dir nicht gefallen? Da kann ich jetzt mit meiner Abschlussfrage gleich kommen, pass auf.
Okay.
Meine Abschlussfrage ist nämlich, das Stück galt ja als nicht aufführbar, war also quasi ein Flop. Warum denkst du, ist das Stück gefloppt?
Ich glaube, vielleicht, weil es einfach ein bisschen zu komplex war. Und ich meine, wenn man sich das auf YouTube anschaut, 100 Jahre später, und dann jederzeit Pause drücken kann und vielleicht auch noch weiß, worum es geht, dann okay. Aber ich finde es auch teilweise ein bisschen langweilig, da passiert ja nichts Wirkliches. Also die reden ja sehr viel und die reden vielleicht auch ein bisschen über, was passiert ist. Aber ich dachte mir auch so, okay, bleiben die jetzt die ganze Zeit in diesem Wohnzimmer? Und dann bleiben die ganze Zeit in dem Wohnzimmer. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass sie irgendwann das Licht ausgemacht haben, weil da Nacht war. Ich dachte mir so, okay, interessant.
Ich fand auch diese Kulisse cool. Da stand irgendwie so ein Skelett
Ja.
mit einem Tier im Hintergrund und so. Das fand ich auch cool.
Also, es ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also, das kann man ja auch bei Robert Musil nie behaupten, dass er irgendwas schlapprig gemacht hat oder schlampig gemacht hat. Also, hoch intellektuell, die Wörter, Sätze sind super gewählt und alles. Auch die Aufführung wunderbar. Da kann man auch nichts sagen. Ich finde, die Schauspieler machen das auch richtig gut.
Sie haben
Also, wie die
freigesprochen.
das Bühnenbild freigesprochen, alles Mögliche. Aber das ist halt auch wieder ein bisschen, das dauert 3,5 Stunden, so ein
PowerPoint war
Theater. Ich
gut.
meine.
Mir gefallen die PowerPoint.
ja. Deswegen, ich dachte, das
Alles
ist halt so.
perfekt, Note 2.
Genau, so, genau, so besser kann man sich beschreiben. Ich glaube, mit der Note 2 hast du schon sehr gut gesagt, dass wir hier aufhören können, oder?
Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.